Ja, guten Morgen oder guten Tag, ist ja schon ein bisschen der Tag fortgeschritten. Ich möchte mit einer Predigt oder mit euch einen Text durchsprechen. Veränderung möglich, ist schon sogar vorbei. Fragezeichen, Ausrufungszeichen, und ich möchte mit euch einen Text lesen aus 2. Korintherbrief, sind nur einige Verse, und dazu ein paar Gedanken äußern. 2. Korinther 3, 12 bis 18, wobei wir uns da faktisch nur um wenige Verse anschauen werden. Dort schreibt Paulus: Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so gehen wir mit großer Freimütigkeit vor und tun nicht wie Mose, der eine Decke über sein Angesicht legte, damit die Söhne Israel nicht auf das Ende des Vergehenden blicken sollten. Aber ihr Sinn ist verstockt worden, denn bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke auf der Verlesung des Alten Testaments und wird nicht beseitigt, weil sie nur in Christus beseitigt wird. Aber bis heute, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihrem Herzen. Dann aber, wenn es sich zum Herrn wendet, wird die Decke weggenommen. Der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Also vor allen Dingen auf Vers 18 möchte ich einen Schwerpunkt setzen. Und ich muss ehrlich sagen, als ich den Text vor wenigen Wochen in der stillen Zeit gelesen habe, da hat er mich eigentlich ein bisschen geärgert, muss ich sagen. Ja, da steht, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit geht's. Wir werden verwandelt. Dann wird von Mose berichtet, der hat einen Strahlen im Gesicht, sodass die Israeliten gar nicht anschauen konnten. Und Paulus sagt eigentlich, ja, das ist der alte Bund. Mose ist eigentlich ein kleiner Fisch. Und Paulus sagt, wir werden verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und ich habe schon gedacht, wenn ich so bei mir reinschaue, ist das jeden Tag so? Oder ist es bei euch so? Vielleicht könnte einer nach vorne kommen, machen wir jetzt nicht, Zeugnis geben, sagt, ja, bei mir entwickelt sich mein Leben von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ich werde verwandelt, ich merke Veränderungen. Und Paulus, ich sag mal, platt haut das hier so einfach raus. So ist es. Da habe ich gedacht, Mensch, schon ein spannender Text. Dann habe ich auch noch eine Predigt oder was dazu gehört, habe gedacht, doch, da mache ich was zu. Ich will das nicht einfach nur überlesen, weglesen, denken, ja, irgendwie stimmt das vielleicht, wie auch immer, sondern mich damit beschäftigen. Und ich glaube, da steckt eine ganze Menge Ermutigung drin. Und ich glaube, wir haben auch schon sehr viel von den Liedern eigentlich darüber gehört, was den Text aufzeigt. Paulus vorher vom Zusammenhang, Verse 4 bis 11, hat deutlich gemacht, der neue Bund, das, was Jesus getan hat, ist dem alten Bund, dem Mosebund, unendlich überlegen. Er zeigt eine völlig neue Qualität, wobei Gott ja in Israel viel gewirkt hat. Da war Herrlichkeit da, da war das Gesetz gegeben, da war der Wille Gottes offenbart. Er hat sich ein Volk erwählt, Mose gesandt, um aus Ägypten zu führen. Hier war viel von der Herrlichkeit Gottes da, von der Gegenwart. Aber Paulus sagt auch, dieser Dienst geschah in Herrlichkeit, in Vers 7, aber letztlich führte er nicht zum Ziel. Paulus geht sogar so weit zu sagen, er führte zum Tod, und das Gesetz konnte den Willen Gottes aufzeigen, Segen mit sich bringen, dort, wo man darin lebte, aber es hatte nicht die Kraft, die Forderungen umzusetzen. Es war ein Dienst zum Tod, sagt Paulus. Sünde und Nichteinhalten des Gesetzes machten deutlich, hier ist kein Bestehen im Endeffekt vor Gott möglich, die Folge ist der Tod, Gottesferne. Und dann spricht eben Paulus auch sogar in Vers 4 von einem Dienst des Todes. Und Paulus zeigt Mose, dieser Protagonist des alten Bundes, der innerhalb dieses Bundes nah bei Gott lebte. Aber Paulus zeigt eben auch auf, der neue Bund geht deutlich darüber hinaus. Deshalb kann er in Vers 12 schreiben, was wir gerade gelesen hatten, und dann bin ich schon bei dem Text: Da wir nun solch eine Hoffnung haben, so gehen wir mit großer Freimütigkeit vor. Und wir lesen etwas von dieser Gegenwart Gottes, die ja bei Mose da war. Er kam aus der Gegenwart Gottes, strahlte Gott eigentlich aus, musste sich eine Decke übers Gesicht legen. Wir lesen das in 2. Mose 34, 33 und 35. Immer wenn Mose also in der Gegenwart Gottes war, dann strahlte er. Mose legte deshalb eine Hülle auf sein Angesicht. Warum tat er das? Im Alten Testament, muss man eigentlich sagen, wird das nur oder nicht umfassend erklärt. Etwas wird angedeutet, aber es wird nicht umfassend erklärt. Ein Punkt war in 2. Mose 34, 30, dass er es tat, um die Furcht der Israeliten vor diesem erschreckenden Gotteslicht wahrscheinlich auch, dieser Gegenwart Gottes, die da war, zu mildern. In 2. Mose 34, 34, 35 deutet dann an, dass dieser Glanz auf dem Angesicht Mose bei jedem Umgang mit Gott auch wieder erneuert wurde. Also in der Zwischenzeit verschwand das oder blasste ab. Und Paulus bringt jetzt hier eine erweiterte Deutung da rein. Das erleben wir ja immer wieder, dass wir alttestamentliche Offenbarung haben und Paulus oder auch im Neuen Testament werden dann Dinge erweitert offenbart und aufgezeigt. Und Paulus tut das ja auch, er bringt eine neue oder erweiterte Deutung rein. Er sagt, dass Mose die Decke über dem Gesicht behielt, damit die Israeliten nicht das Aufhören des Gottesglanzes sahen, also das Ende der Herrlichkeit, damit die Söhne Israel nicht auf das Ende des Vergehenden blicken sollten. Das heißt, dieser aufhörende Glanz weist zeichenhaft auf das Aufhören des Gesetzesbundes hin, aber Israel sollte das damals noch nicht sehen, sondern sich sozusagen ganz in die damalige heilsgeschichtliche Situation hineinnehmen lassen und darin leben. Weil es ja zu dieser Zeit auch die Beauftragung Israels war. Andererseits gab es schon die Verheißung oder gab es schon Verheißungsszenarien, Dimensionen, dass es eben auch noch nicht alles war. Abraham hatte ja schon mitbekommen oder in Abraham war schon gesagt worden, in dir werden gesegnet werden alle Menschen, nicht nur Israel. Und es war auch immer wieder eine Messias-Erwartung da, die aufzeigte, der Mose-Bund ist nicht alles, aber zu der Zeit war es eben heilsgeschichtlich für das Volk Israel der Bund, in dem sie leben sollten. Also es war eine aufhörende und auch eine hinweisende Herrlichkeit, die eben das, was Mose erlebte und was die Israeliten bei ihm sahen, dieses Glänzen ausdrückte. Aber es war noch nicht die Erfüllung, was Gott wollte. Und wir leben jetzt in der Erfüllung. Wir leben im neuen Bund. Jesus ist gekommen. Deshalb kann Paulus sagen und ermutigen in Vers 12, wir haben solch eine Hoffnung und können mit großer Freimütigkeit vorwärts gehen. Hoffnung ist ja für uns manchmal so ein etwas schwacher Begriff. Ja? Also wenn ich sage, hoffentlich wird das Wetter morgen besser, dann klingt das für uns relativ schwach. Also wir denken, ja, das kann sein, kann auch nicht sein. Hoffen wir mal. Ja? Oder die Blumen brauchen ein bisschen Regen. Hoffen wir, dass es regnet. Hier ist eigentlich der Begriff Hoffnung ist im Neuen Testament viel stärker. Er meint auch weniger dieses subjektive Empfinden. Hoffentlich wird es besser, hoffentlich passiert nichts, hoffentlich wird es alles gut. Sondern ist, man kann es eigentlich sagen, es ist ein objektives Hoffnungsgut. Etwas, was wir besitzen. Wir leben schon darin im neuen Bund. Die äußere Sichtbarkeit, die Ewigkeit bzw. Wiederkunft Jesu, das steht noch aus. Aber wir haben ein Hoffnungsgut und es ist klar zugesagt, dass wir das als Gläubige erleben. Vielleicht kann man es ein bisschen mit dem Abitur vergleichen. Ja, du hast alles bestanden, alle Prüfungen abgelegt, weißt schon deine Noten. Hier hinkt das Bild natürlich ein bisschen. Unsere Noten gibt es ja dann erst im Himmel sozusagen. Aber die offizielle Zeugnisvergabe, die hat noch nicht stattgefunden. Also weißt, da ist schon viel passiert, aber die offizielle Zeugnisvergabe, dass du dich damit auch schmücken kannst, das dauert noch ein bisschen. Deshalb sagt Paulus, können wir aber mit großer Freimütigkeit vorwärts gehen. Das klingt ein bisschen altertümlich. Man kann auch sagen, große Zuversicht. Wir können unser Leben mit Freude gestalten. Das darf unser Leben prägen. Wir können in diesem Ausblick Zukunft auch erwarten. Und das macht Paulus deutlich. Wir leben in diesem neuen Bund, nicht im alten. Alles geschieht durch Jesus. Wir müssen nichts leisten. Wir sind, wenn man so will. Wir haben etwas in Jesus geschenkt bekommen. Das macht der Epheserbrief vielleicht deutlich. Ich nenne nur ein paar Stichworte. Wir sind gesegnet, Epheser 1,3. Wir sind auserwählt, Epheser 1,4. Wir sind erlöst, Epheser 1,7. Wir haben Vergebung der Vergehungen, Epheser 1,7. Wir haben ein Erbteil erlangt, sind versiegelt mit dem Heiligen Geist, Epheser 1,13. Hebräer 10,10 sagt das Gleiche. Wir sind geheiligt. Das heißt, wir sind nicht mehr im alten Bund wie das Volk Israel, was es ja nicht verstanden hat letztlich. Vers 14 bis 16 wird es hier deutlich gemacht. Trotz aller Kenntnisse des Alten Testaments liegt wie so eine Decke weiter über ihnen, weil das erst in Jesus beendet werden kann. Nur Jesus ist die Lösung, in ihm allein ist diese zu finden. Aber das ist die Grundlage, das ist der erste Punkt. Unser Glaube fußt nicht auf Leistung, fußt nicht auf Druck, fußt nicht auf Angst vor Gesetzesübertretung, vor Gottes Strafe, vor seiner Missgunst. Sonst wären, wie es die Bibel eigentlich im Galaterbrief sagt, mehr Sklaven, so sind wir aber Söhne, Töchter, Freie. Aber ist uns das wirklich immer wieder so klar? Ich denke, bei der Bekehrung ist uns das oft so klar, was nur durch Jesus nicht, das kann uns zusätzlich retten oder das ergänzen. Oh, ich weiß nicht, ob man es überhaupt lesen kann, von Paul Washer. Entschuldigung, ich kann das, glaube ich, selber gar nicht lesen. Hier ist besser. Also ihr könnt mitlesen. Paul Washer, der eine oder andere kennt ihn wahrscheinlich, ganz bekannter Prediger aus den USA. Viele Menschen denken, dass man im Christentum all die rechtschaffenen Dinge tun muss, die man hasst, und all die schlechten Dinge meiden muss, die man liebt, um in den Himmel zu kommen. Nein, das ist ein verlorener Mensch mit Religion. Ein Christ ist ein Mensch, dessen Herz verändert wurde und jetzt neue Neigungen hat. Genau richtig, aber das bezieht sich ja nicht nur auf die Bekehrung. Und ich glaube, das vergessen wir manchmal. Glaube soll sich ja auch danach entwickeln, wachsen, biblisch gesagt, wir sollen in der Heiligung weiterkommen, praktischen Umsetzung unseres Glaubens. Und ich glaube, dass da die Gefahr besteht, dass wir letztlich immer wieder mal ins Religiöse umkippen. Dass wir sagen am Anfang, klar, die Gnade hat mich errettet, Jesus alleine hat es getan, aber wenn es dann weitergeht, dann heißt es ja, mach das, tu jenes, engagier dich da, dann erst bist du richtig. Und da ist die Bibel eindeutig, alles, auch unser gesamtes Glaubensleben hängt alleine von Jesus ab. Johannes 15,5, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und meines Erachtens ein ganz wichtiger Vers, 1. Korinther 1,30. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, was? Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Alles, Heiligkeit, Entwicklung unseres Glaubens, Gerechtigkeit, alles ist in Jesus. Und das bleibt. Und ich glaube schon, dass die Gefahr besteht, dass wir das manchmal vergessen und dann doch im Endeffekt so weitermachen, als würden wir im alten Bund leben. Als würden wir jetzt das Gesetz erfüllen müssen, bestimmte Prinzipien erfüllen müssen und dann geht es, es ist in Jesus. Und das bringt uns Freiheit. Wo wir in dem neuen Bund leben, leben wir in dieser Freiheit der Kinder Gottes. Hier stellt sich natürlich ganz schnell die Frage, wenn unser Leben nicht mehr nach dem alten Bund, dem Gesetz bestimmt und gelebt wird, kann es dann nicht zur Willkür und auch zur falschen Freiheit kommen? Und da erweist sich eben der neue Bund als gänzlich anders. Der ist nicht nur einfach ein bisschen eine Weiterentwicklung, die nächste Stufe, sondern er ist im Kern etwas anderes als der alte Bund. Es ist eine Erneuerung, die nur durch Gott, durch seinen Geist geschehen kann. Es ist eine Freiheit, die sich in der Liebe zeigt, immer an Jesus selbst gebunden, frei von der Herrschaft der Sünde, frei von der Bindung an uns selbst, unser Ich, sondern auf Jesus ausgerichtet. Nur so kann sich das neue Leben entwickeln und gestalten. Das Herz wird von innen heraus verändert. Und das sehen wir auch noch. Das geschieht nicht, weil wir uns jetzt anstrengen, sondern das kann nur Jesus, der Heilige Geist, in uns tun. Vielleicht ist ein gutes Beispiel, ein bisschen verliebt sein. Man möchte seine Freundin später eine Frau sehen, mit ihr zusammen sein, nimmt da vielleicht große Opfer in Kauf, längere Fahrtstrecken, um endlich mit ihr zusammen zu sein. Und hat zu ganz vielen Dingen Nein gesagt, ja, das will ich jetzt nicht in der Zeit, aber empfindet man das als Opfer, Zeit zu verbringen, die Autofahrt auf sich zu nehmen, was auch immer? Nein, sondern die Liebe treibt einen, man fühlt sich im Gegenteil. Wer verliebt ist, weiß das sicherlich, frei eigentlich. Und wenn ich so an mich denke, wo ich mich oft so frei gefühlt, oder vielleicht besonders frei gefühlt habe, das war früher mal, wenn ich mal so Touren gemacht habe, also wir sind ja mal im Auto nach Russland da hinten hinter den Ural gefahren oder auch in den USA da auf den großen Straßen rumgefahren. Das war für mich so, ja, Freiheit. Man fuhr mit dem Auto, man hatte schon Ziele, aber man fuhr los, irgendwo übernachtete man und dann ging es weiter. Das war Freiheit. Heute bin ich natürlich auch oft weg, immer wieder arbeitsbedingt oder durch gemeindliche Veranstaltungen oder wo ich übernachte, weg bin und so weiter. Aber das Stärkste in meinem Leben ist eigentlich jetzt gar nicht, oder wo ich die meisten Freiheit empfinde, und das ist anders als früher, ist, wenn ich wieder zu Hause bin. Wenn ich bei meiner Frau bin, bei Claudia, da erlebe ich eigentlich die meiste Freiheit, obwohl ich durchaus gerne unterwegs bin. Da oben sitzt sie, hallo, hört ganz aufmerksam zu, ja. Aber weil ich sie liebe, deshalb fühle ich mich frei. Ich fühle mich am freiesten, wenn ich zu Hause bin, wenn ich mit meiner Frau zusammen bin. Auch wenn sicherlich viele Dinge gibt, wo man sagt, ja, das geht dann eben nicht. Aber das empfinde ich dann eben nicht so. Es gibt ja Millionen, Milliarden andere Frauen, die auch nett sind. Ich kann ja sagen, ja, nur eine, das ist doch maximale Unfreiheit. Eine von so vielen. Aber dadurch, dass es Liebe ist, empfindet man genau das als größtmögliche Freiheit für sich. Liebe hat eben dieses Exklusive, aber das ist ja auch das Schöne daran. Sicherlich heißt es damit nicht jetzt, dass jeder Tag in der Ehe nur super und toll ist. Wir hatten ja gestern auch 25 Jahre Silberhochzeit mit Ristix gefeiert. Da wurde das auch deutlich. Tolle Zeit, aber auch nicht jeder Tag. Aber im Endeffekt ist das Entscheidende, das Schöne, dass diese Liebe zur Freiheit führt. Genau, und nicht umsonst. Das Wort Freiheit kommt vom Wortstamm von freien und das heißt heiraten. Also wer frei sein will, heirate. genau, habt ihr jetzt auch erlebt. Also alles richtig gemacht. Und ich denke aber andererseits auch, Ehe kann somit auch ein Beispiel sein oder zeigen, und Paulus sagt das ja auch im Epheserbrief, dass er an manchen Stellen sagt, ja, er kann das mit Jesus und dieser Freiheit und dieser Liebe manchmal auch nicht so ganz gut erklären. Und das beste Beispiel, sagt er, was ihm einfällt, ist eigentlich die Ehe. Und ich glaube, das stimmt. Weil da wir diese Liebe leben können, diese Freiheit haben, trotzdem wir sagen, manche Dinge gehen da nicht oder wollen wir gar nicht, aber es ist nicht gesetzlich. Du musst das jetzt so machen und das geht gar nicht anders und so weiter. Paulus lebt also im neuen Bund, etwas gänzlich Verschiedenes zum alten Bund, als das Leben unter Gesetz. Und trotzdem kommt paradoxerweise eben dadurch gerade die Erfüllung, das, was Gott sich mit seinen Geboten vorgestellt hat, wahrhaft zur Erfüllung. Die Erfüllung ist dadurch geschehen. So kann Jesus in Matthäus 5,17 sagen, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Weil er eben sagte, die Liebe erfüllt das Gesetz. Und da kannst du dich jetzt natürlich auch fragen, gerade auch anhand des Textes, wie erlebst du jetzt deinen Glauben, wie erlebe ich ihn? Vielleicht sagst du, eigentlich bin ich im Augenblick gut drauf, bin in guter Dynamik des Glaubens, eigentlich gehe ich vielleicht nicht von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, aber immerhin ordentlich vorwärts, ich werde verwandelt, ich erlebe Veränderungen, aber es kann auch anders sein. Vielleicht sagst du, das ist ja ein Text hier, das erlebe ich gar nicht so. Vielleicht sogar im Gegenteil. Du sagst, da ist eine richtige Diskrepanz in meinem Leben zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Und ich glaube, das hat jeder Christ auch schon erlebt. Da müsste doch eigentlich irgendwie mehr sein. Das passt nicht übereinander, der Anspruch, ein guter Christ zu sein, die Wirklichkeit, die so anders aussieht. Vielleicht hast du sogar richtige Ausschläge im Glauben, ja, so Riesenamplituden. Auf der einen Seite so ein Leben im Gottesdienst, in der Gemeinde und auf der anderen Seite viele Sünden, ständiges Fallen, Süchte. Wir erleben vielleicht auch Emotionen, die ständig rauf und runter gehen. Wir erleben das vielleicht stärker bei jungen Menschen oder wenn ich so an mein Alter denke, als ich jung war, so, ne? Bei jungen Menschen, ja, wo wir denken, Mensch, da sind so viele Ausschläge. Manche mühen sich wirklich. Aber es ist gar nicht so einfach manchmal. Ich habe jetzt mit jemandem gesprochen, der arbeitet ja mit jungen Menschen in der Jüngerschaft, die wirklich auch wollen. Und er sagte, ich muss mit praktisch allen das Thema Pornografie besprechen. Mit allen Jungs. Auch ganz viele haben mit Süchten zu tun, obwohl sie aus christlichen Elternhäusern vielleicht kommen, es ernst meinen. Und dann, wenn diese Offenheit passiert, dann erleben sie aber auch Veränderung. Da ist vielleicht diese Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Aber vielleicht bist du auch älter schon, also so über 50 irgendwie. Und ich habe manchmal das Gefühl, manchmal leben wir geistlich da auch gefährlicher, gefährdeter. Vielleicht ist sogar eine besonders gefährliche Zeit, weiß ich nicht. Weil viele Dinge sind nicht mehr so offensichtlich, ne? Viele Sünden, vieles, was uns prägt, das kommt nicht so nach außen, wird nicht so eindeutig. Da ist vielleicht Ärger, Wut da, Neid, ja, dass man sich doch immer wieder darüber ärgert, dass der Nachbar schon wieder ein neues Auto hat. Oder auch der Materialismus, der einen in unserem Alter, glaube ich, noch mal ganz anders oft im Griff hat. Diese Absicherung vom Geld, Stolz ist, glaube ich, auch ganz schnell dabei. Das ist ja alles nicht so offensichtlich. Man denkt sich, ich habe es geschafft. Ich habe mein Haus, ich habe alles im grünen Bereich. Super. Klar, wenn man dich fragt, sagst du, das ist alles Gottes Gnade gewesen. Du glaubst es auch teilweise, aber du denkst dir, eigentlich habe ich alles richtig gemacht. Vielleicht, ich habe alles eigentlich recht gut gestaltet und ganz schnell bist du in diesem Denken drin. Vielleicht verachtest du sogar Menschen, die irgendwie nicht klarkommen, die anders aussehen, wo du denkst, naja, kein Wunder, wenn ich mir das so angucke. Du hast irgendwo deine Pflicht erfüllt und dann stellt sich schnell Stolz ein, oft auch gekoppelt mit einer gewissen Arroganz. Mir hat dann auch keiner was zu sagen, ich habe das ja irgendwie alles geschafft. Und dann kannst du zu einer Herzensverhärtung kommen, ganz gefährlich. Dann wird es schwerer, sich überhaupt noch zu erkennen. Vielleicht ist es aber auch was Resignatives dabei. Du bist jetzt 30 Jahre Christ und merkst, da sind immer noch Sachen, die nicht gut laufen. Du ärgerst dich noch immer über irgendwas oder dir irgendwelche anderen Dinge, wo du merkst, da ist Sünde, da ist Fehlverhalten, das läuft nicht rund. Und dann sagst du, naja, das kann ich jetzt nicht mehr ändern. Das gehört einfach zu mir dazu. Das habe ich jetzt Jahrzehnte. Bisschen arbeite ich dran, aber im Endeffekt arrangiere ich mich damit. Und da sagt auch Paulus, nein, werdet verwandelt, verändert. Das gilt für einen 20-Jährigen, das gilt für einen 50-Jährigen, das gilt für einen 80-Jährigen. Und ich fand das sehr spannend mit einem Freund oder guten Bekannten, der hat das erzählt. Er ist auch deutlich über 50, ganz ja, fitter Mitarbeiter auch. Und er sagte, ja, waren immer wieder mal Sachen klar, die ihm zu schaffen machten. Und er hat gesagt, das wollte ich aber nicht auf sich beruhen lassen. Ich kämpfe damit seit 30 Jahren oder wie lange auch immer, aber er wollte sich damit nicht arrangieren. Und dann hat er nochmal eine Möglichkeit gehabt, ja, eine Seelsorge in so eine Situation wahrzunehmen. Und er hat gesagt, ja, ich bin sowas von verändert worden, hätte ich nicht für möglich gehalten. Das fand ich ein mega Zeugnis, dass jemand sagt nach Jahren Christsein, ich stelle mich den Dingen, die immer noch da sind, die immer da sein werden. Aber ich habe so viel Veränderung erlebt, das habe ich gar nicht gedacht, dass das möglich ist, weil er sich Jesus ausgesetzt hat. Er war nicht, wollte nicht resignieren. Resignieren heißt ja auch resignare, das heißt, ich gebe etwas zurück. Ich gebe ein Signum, ein Zeichen zurück, so ein Stück an Gott zurück. Nee, das klappt nicht, das funktioniert nicht. Also, er war bereit und das sollten wir auch sein, an sich arbeiten zu lassen. Versetzt du jetzt, naja gut, Veränderungen im Glauben, Wachsen, klar, das schaffen ein paar. Da klappt das ganz gut, das sind Vorbilder auch, da erwarte ich das auch, Älteste, Leiter, Vollzeitler, was auch immer. Aber jetzt bei mir, da klappt das irgendwie nicht so gut. Also ich denke, wenn das ein paar schaffen, dann ist das schon eine gute Geschichte. Und hier sagt Paulus, wir alle aber schauen. Alle heißt alle. Das ist auch ein Unterschied zum alten Bund. Da waren eben diese großen Gottesmänner damals Mose, der besonders Berufene. Und hier alle. Jesus sagt mal selbst, Johannes als Größter im alten Bund, der Kleinste im neuen Bund ist größer als Johannes. Also der größte Gottesmann des alten Bundes kommt nicht an den kleinsten Gläubigen des neuen Bundes heran. Wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an, werden verändert, verwandelt. Das ist eine Zusage für alle. Und Paulus, glaube ich, gerade bei den Korinthern, schreibt er im ersten Korintherbrief, ich habe ja nicht an Weise, an Schriftgelehrte, an Wortstreiter dieses Zeitalters geschrieben, sondern er sagt sogar, wo sind diese Leute überhaupt bei euch zu finden? Das heißt, möglicherweise war gerade die Korinther-Gemeinde eine Gemeinde mit vielleicht sehr einfachen Leuten, mit Leuten, die ständig Probleme hatten, denen man menschlich gar nicht viel zutrauen kann. Er sagt, alle werden verwandelt. Alle können in das Angesicht Jesu schauen, können Veränderung erleben. Nicht nur besondere Leute, die vielleicht besondere Kapazitäten besitzen, wie auch immer. Indem wir Jesus anschauen, nicht dieser religiöse Kampf, dieser Leistungsdruck, diese Disziplin alleine, sondern Jesus anschauen. Wie sieht das aus? Ich denke, das kann vielfältig oder facettenreich sein. Übersetzt das mal so ein bisschen offen, transparent. Zeit mit ihm verbringen. Offen, transparent Zeit mit Jesus verbringen. Und seiner Liebe vergegenwärtigen. Ihm das auch im Gebet sagen. Auch ganz ehrlich, wie es uns geht, mit unseren Schwächen und Belastungen, mit Bekennen von Sünden, von Fehlern, Zeit mit ihm und seinem Wort verbringen, darin lesen, es studieren, es an sich wirken lassen, darum bitten, dass er uns anspricht. Dort, wo wir innere Belastungen verspüren, zu Jesus rufen, ehrlich die Dinge nennen, die uns belasten. Das ist was anderes als stille Zeit, die man einfach als Programm absolviert oder als Pflichtveranstaltung, sondern man kommt wirklich zu Jesus und darf das auch sagen, was einen berührt. Und dann verändert er einen, dann sind wir in seiner Gegenwart. Dann verbringen wir Zeit mit ihm. Auch natürlich Gemeinschaft mit anderen Christen, Zeit mit Gläubigen verbringen. Das heißt natürlich im Gottesdienst, aber auch in Hauskreisen, privat, zu Hause, beim Spaziergang. Und dann auch über unseren Glauben, über Jesus zu reden, uns über sein Wort zu unterhalten. Das macht was mit uns, das verändert uns. Und da sagt 2. Korinther eben, wir werden verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das ist schon eine steile Aussage. Das meint aber jetzt weniger so ein Stufenmodell, ja? Stufe 1, 2, 3, 4, 5 und ganz oben ist irgendwie, weiß ich nicht, Stufe 7, sondern das ist eher eine Durchdringung, die aber auch eher passiv passiert. Der Heilige Geist, Jesus, durchdringt uns immer mehr. Und ja, manchmal habe ich so einen Eindruck, gerade vielleicht Menschen auch aus christlichen Häusern, Elternhäusern, haben da so ihre Probleme. Junge Menschen vielleicht, die mit christlichen Werten, mit Verhaltensmustern, mit allem aufgewachsen sind. Das ist erstmal sehr, sehr positiv. Also das ist überhaupt keine Frage. Paulus sagt schon im 2. Korintherbrief zu Timotheus, Mensch, du hast eine Mutter, du hast eine Großmutter, da ist Glaube über Jahrzehnte gewachsen und der ist bei dir auch da. Das ist super, das ist ein Fundament. Aber er macht ihm auch deutlich, das muss auch deine eigene Identität sein. Da musst du dich auch mit auseinandersetzen. Und du musst es bei dir immer wieder beleben. Und manchmal kann man das ja dann schwerfallen, zu unterscheiden. Was ist einfach irgendwie antrainiert? Was ist anerzogen? Was ist Routine? Was ist Tradition? Manches ist ja auch gut, wenn wir es übernehmen. Aber was ist wirklich mein eigenes? Was ist mein Erleben mit Jesus? Verhalte ich mich einfach nur richtig? Alles scheint okay? Oder lebe ich in dieser neuen Identität, in dieser Liebe zu Jesus? Und da kann ich zu Jesus kommen, ihn anschauen, mit ihm ins Gespräch kommen. Jetzt sagst du vielleicht, ja, davon merke ich so wenig. Da will ich zumindest mal 4 Stichpunkte nennen. Ich glaube, als erstes ist es immer wieder richtig und gut. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, Entschuldigung, den wir immer wieder beherzigen müssen, dass wir im Glauben das Wort Gottes als oberste Autorität bekennen und nicht unsere Befindlichkeiten, unsere Gefühle, sondern sagen, wenn es dort steht, also so wie mir es in der stillen Zeit passiert ist, ja, ich dachte, Das steht da zwar, ärgere ich mich drüber, aber eigentlich, ob ich das glauben kann, wer weiß. Ja? Und dann sich damit auseinanderzusetzen und sagen, nein, wenn das da steht, dann habe ich mich damit zu beschäftigen. Dann gilt das, und es gilt jetzt nicht nur für besondere Leute, die werden ja dann genannt worden, sondern es gilt für alle. Also das ist ganz wichtig, dass wir nicht, und diesen Fehler habe ich immer wieder gemacht, gerade auch als junger Mensch, dass ich auf Gefühle oder irgendwas geguckt habe, wenn sie da waren, war gut, wenn nicht, dachte ich, irgendwas stimmt nicht, und mich dann aufs Wort Gottes zu stellen. Und es gibt viele Situationen, wo die Gefühle nicht mitspielen, wo das Wort Gottes das entscheidende Fundament ist. Sagt ja Jesus auch, das ist das Fundament. Dann, es steht im Passiv, es geschieht mit uns, wir können es nicht aus dem eigenen heraus machen. Nur Jesus, seine Gegenwart, was kann uns verändern? Und drittens, es ist ein Prozess, das heißt, es dauert eigentlich unser Leben lang, aber es ist nicht etwas, wo wir sagen, so zack, jetzt habe ich es. Das Erlebnis, die Erfahrung, die Sache, der Gottesdienst, die Lobpreisveranstaltung, dann ist alles durch, dann ist alles safe, das ist ein lebenslanger Prozess. Also, wenn du heute Nachmittag nach der Predigt nach Hause gehst, denkst, Mensch, das war ja eine spannende Predigt, fühlst den Puls, der ist vielleicht genauso wie jetzt, da hat sich noch nichts geändert. Du sagst, Mensch, ich bin gar nicht verwandelt. Ich hätte gedacht, die Predigt, jetzt ist alles safe und easy. Das ist ein Prozess, der unser ganzes Leben betrifft. Und das vierte ist, bist du dir sicher, dass sich nichts verändert hat? Und das fand ich auch spannend. Eine Frau, eine Bekannte auch von uns, die hatte das erzählt, ist sonst ganz engagiert, kommt aus einer Missionarsfamilie. Und eine ganz gläubige Frau, und die war vor ein paar Jahren in Burnout geraten, in eine Krise, und sie sagte, sie konnte einfach nicht mehr. Und was sie aber gemacht hat, war, dass sie zu Jesus gebetet hat. Sie hat gesagt, ich musste, um überhaupt irgendwie zu überleben, habe ich mir jeden Tag viel Zeit genommen, um bei Jesus zu sein. Eine Stunde oder wie lange auch immer. Gefühlt hat sie davon nichts. Dann hatte sie die Chance, oder war dann vermittelt worden, in eine Reha zu kommen, eine christliche Reha. Dann gab es eben Kleingruppen, Gespräche mit anderen. Sie selber fühlte sich und erlebte sich am Ende. Klar, sonst wäre sie da vielleicht auch nicht hingekommen. In diese Reha hat sie ja gar nicht gebraucht sonst. Und das Spannende war, auf einmal sagten die anderen Leute zu ihr, die Frauen oder die dort teilnahmen, woher hast du solch einen starken Glauben? Woher hast du diese Einsichten? Was ist los mit dir? Wie machst du das? Und sie sagte, das kommt nicht, ganz sicher nicht aus mir, aus ihrem Erleben. Aber auf einmal Jesus hatte sie scheinbar so in dieser Zeit verwandelt, dass andere Menschen einen ganz anderen Blick hatten. Und sie auf einmal einen Glauben hatte, der enorm war, der vorbildhaft war, obwohl sie es selber nicht gespürt an sich erlebt hat. Und hat sie dann viele Dinge weiter auch entwickelt. Eine ganz starke, gläubige Frau. Das fand ich spannend, dass jemand das so als Zeugnis auch gesagt hat. Ja, wo bin ich jetzt verwandelt? Und auf einmal merken andere Leute das und sagen das. Und das in einer Situation, wo sie eigentlich am Ende war. Das heißt, sie hat selber nicht gemerkt und trotzdem konnte Jesus in ihr wirken, sie verändern. Das ist das Entscheidende. Die Erlösung, die wir in Jesus haben, das ist das, was uns verändert. Das ist das, was uns neu macht. Ich war jetzt am Wochenende in Wiedenitz, da hatte ich die Möglichkeit, in so einem kleinen Kreis mit einem Leiter zusammen zu sein, der eine Gemeinde in der Schweiz aufgebaut hat. Und das war spannend. Das war eine Gemeinde, die war dann irgendwann vor Jahrzehnten oder Jahren schon am Ende, überaltert, ein paar Leute zerstritten und so weiter. Und er war da so ganz jung, irgendwie als Praktikant, vielleicht, ich glaube, noch mit jemand anders. Und dann haben wir, ja, und jetzt sind es über 1000 Leute. Da haben wir natürlich gefragt, wie kann das sein? Welches Mittel habt ihr angewandt? Und er sagte, ja, gab viele, mehrere Faktoren. Eine Sache, wir haben 2 Jahre die Erlösung gepredigt. Wir hatten den Eindruck, das ist das Entscheidende. Das, was Jesus für uns getan hat, das, was wir in Jesus sind. Nicht, was wir tun müssen, verändern, das und jenes machen, sondern einfach nur die Erlösung gepredigt. Und deutlich gemacht, das hat Jesus für uns getan, das, was wir in den Liedern gehört haben. Und das hat die Leute verändert. Und dann sind sie aufgeblüht, aufgewachsen, hat sich eine ganze Menge entwickelt. Dritter, letzter Punkt, eigentlich die zweite Seite der Medaille, wird hier der Heilige Geist genannt. Es geschieht vom Herrn, dem Geist. Jesus und der Heilige Geist sind zwar biblisch unterschieden, klar, aber nicht zu trennen. Der Heilige Geist ist immer klar an Jesus gebunden. Ihn will er wie ein Scheinwerfer in den Mittelpunkt rücken, selber sich dahinter zurückstellen ein Stück. Der Heilige Geist will verändern, verwandeln. Wohin? Was will der Heilige Geist tun? Sicherlich eine ganze Menge Dinge. Aber was will er in erster Linie tun? Er will verwandeln. Wohin? In dasselbe Bild. Steht hier, in wessen Bild? In das Bild von Jesus. Römer 8, 29 sagt, denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt. Und wozu? Dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Also Jesus ähnlicher werden. Was kennzeichnet jetzt Jesus? Könnten wir vieles vielleicht anführen. Ich glaube, am deutlichsten wird es, wie Jesus ist und wer er ist, im Galaterbrief. So ist Jesus. Die Frucht des Geistes, da wird es wieder deutlich, ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube und so weiter. Und das ist genau das, was Jesus kennzeichnet. Und genau dahin will der Heilige Geist uns verändern. Und genau da sagt Paulus, gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Das heißt hier, das Gesetz kann uns nicht dahin verändern, in das, was der Heilige Geist tun will. Das können wir auch nicht aus uns selbst heraus. Das kann nur der Heilige Geist, das kann nur die Gegenwart Jesu. Das heißt also, das Gesetz ist nicht gerichtet gegen diese Dinge, sondern das kann nur der Heilige Geist. Auf das passt ja alles, was Jesus ist. Voller Liebe, voller Freude, dahin soll verändert werden. Der Unterschied, wenn man jetzt selber in so ein Bild für sich reinguckt, wäre eben die andere Seite. Das sind die Werke des Fleisches. Hier sagt Paulus, offenbar sind die Werke des Fleisches Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien. Und wer sagt, ja, das mache ich alles nicht. Also bei mir ist, dann sagt er, und dergleichen. Also da passt jeder rein irgendwie. Und dergleichen. Ja, also ganz viele andere Dinge noch, die jetzt vielleicht nicht genannt sind, exemplarisch, wird aber schon breit abgedeckt. Und es ist die Frage, welches Bild siehst du bei dir? Wo bist du in diesem Prozess? Lässt du dich vom Heiligen Geist verändern? In Richtung Frucht des Geistes, Jesus ähnlicher werden? Oder aber sind diese Dinge noch prägend? Ich will nur ganz kurz, in Unzucht kennt man eigentlich heute kaum noch das Wort, meint letztlich Sexualität außerhalb der Ehe, steht eigentlich der Begriff Porneia, steht im Griechischen für Unzucht und das finden wir letztlich auch in der Pornografie. Also letztlich das Gegenteil eigentlich von Liebe, abgekoppelte Sexualität, bei der der Mensch praktisch wie ein Gebrauchsgegenstand genutzt wird. Das Gegenteil von Liebe. Liebe steht aber als erstes bei Jesus. Er ist ganz anders. Und da sollen wir uns hin orientieren. Aber auch ganz viel Zwischenmenschliches ist da die Rede. Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zwistigkeiten. Und es wird deutlich, das ist durchaus ein Kampf. Also ganz selbstverständlich läuft das nicht. Unser altes Leben, vom Alten geprägte Natur, die zieht es immer wieder zu diesen Werken des Fleisches hin. Und da wird deutlich, der Heilige Geist ist jetzt kein Diplomat, der jetzt zwischen beiden Seiten vermittelt und sagt, naja gut, ein bisschen Zwistigkeit, ein bisschen Streit, dafür gucke ich da ein bisschen, dass du ein bisschen freundlicher wirst oder wie auch immer. Sein Heiliger Geist ist gegen diese Dinge und dafür, dass wir uns verwandeln und verändern in das Bild Jesu. Das Gute ist, der Heilige Geist kann es auch. Wir können, brauchen es nicht aus eigener Kraft schaffen. Unsere Aufgabe ist letztlich hier dem Heiligen Geist Raum zu geben, immer wieder zu beten, Jesus, verändere mich durch deinen Geist. Lass deinen Geist ganz an mir wirken. Und auch hier wird in unserem Ausgangsvers deutlich, das Wirken des Heiligen Geistes eigentlich im Passiv beschrieben. Wir werden verwandelt, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Das heißt, wir können das nicht aus eigener Kraft. Wir können nicht religiöse Tätigkeiten umsetzen und dann meinen, da spielt sich die Veränderung ab. Sondern eigentlich ist etwas, wo wir immer wieder neu zu Jesus zum Kreuz gehen können, ihn bitten, dass er uns verändert, dass sein Geist uns verändert. Denn das ist ja die Aufgabe, das will ja der Heilige Geist am allermeisten. Der Heilige Geist guckt ja gar nicht so auf sich und sagt, schaut mich an, sondern er sagt, schaut Jesus an. Er hat alles für euch getan, guckt nicht auf euch, sondern lasst euch verändern. Ein kontinuierliches Wirken des Heiligen Geistes. Natürlich kann der Heilige Geist auch schneller wirken, Durchbrüche schenken. Das habe ich auch schon erlebt, beides, ja, dass manche Dinge lange dauern oder man denkt, wieso verändert sich nichts. Manchmal geschieht aber auch Dinge schnell. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir immer wieder mal in alte Muster von Leistungsfrömmigkeit, von Gesetzlichkeit, vom Kampf aus alter Kraft zurückfallen, den Heiligen Geist fast vergessen oder irgendwie so als Beiwerk nur abtun. Und dann muss man sich wieder neu danach ausrichten. Der Heilige Geist ist so wichtig, damit bin ich auch fast am Ende, eine Leiterin erzählte, sie hatte in einer Gruppe junge Leute, die auch mit ihr zusammenlebten oder wie so eine Art Wohngemeinschaft, und war ein Mädchen aus einem christlichen Elternhaus, ganz ernsthaft dabei, hat stille Zeit gemacht, war richtig bemüht und irgendwann war sie wie verzweifelt. Sie sagte, ja, irgendwie strenge ich mich an, ich bin bekehrt, aber es geht nicht weiter. Und dann haben sie das so ein bisschen besprochen und sie sagte auch, ja, Heiliger Geist, da merke ich so wenig von, der verändert mich gar nicht. Und dann haben sie einfach sich Zeit genommen, gesagt, wir beten jetzt dafür, dass der Heilige Geist wirklich wirkt, dich verändert. Und sie sagte selber, das hat sie selbst, jetzt lebt sie auch nicht immer so, diese Leiterin, aber dieses Mädchen hat sich von einem Tag auf den anderen, rundum verändert. Sie war anders geworden im Wesen. Natürlich muss sie weiter an sich arbeiten, aber der Heilige Geist hat jetzt das bewirkt, was sie über Jahre vielleicht selber sich angestrengt hatte, weil nur der Heilige Geist das kann. Sie hat aber auch interessanterweise, das hat sie jetzt scheinbar erkannt im Gebet, Buße getan, dass sie gesagt hat, ich habe eigentlich ein Stück auf Leistung vertraut, vielleicht habe ich es nicht besser gewusst, aber sie hat Buße getan, weil das ist nicht der Weg des Neuen Testaments, das ist nicht der Weg Jesu, das ist nicht der Weg des Heiligen Geistes. Und hat sie erlebt, wie der Heilige Geist sie verändert, Veränderung durch den Heiligen Geist. Charakter, Glaube, vieles. Und das gilt auch nicht nur für junge Christen, wo man sagt, naja gut, der muss das jetzt mal erleben, sondern es gilt auch für Ältere, für uns, die wir vielleicht 10, 20, 30 Jahre Christen sind. Auch da kann der Heilige Geist manchmal auch plötzlich wirken, Dinge plötzlich verändern. Auf einmal ist die Wolkenwand weg und man merkt, da ist ganz viel Neues. Ja? Das kann passieren. Und darauf sollten wir auch vertrauen und auch davon ausgehen. Also unterschätzen wir auch nicht den Heiligen Geist. Unterschätzen wir nicht die Kraft Jesu, uns zu verändern. Und wenn so eine Sehnsucht da ist, dann ist es meistens auch ein Ausdruck dafür, dass der Heilige Geist stärker an dir wirken will. Das habe ich auch oft erlebt. Menschen, die Hunger haben, die werden beschenkt. Wenn man selbstzufrieden ist und sagt, ja, das passt schon alles irgendwie und ich bin eigentlich ganz zufrieden. Die erleben oft nicht so viel. Aber dort, wo der Hunger da ist, der Hunger darf mit 20 da sein, der darf aber auch mit 50 da sein und mit 70. Ich kenne alte Leute, die haben Hunger nach Jesus. Die sind uralt, sag ich mal, sagen, ich will was mit Jesus erleben. Und man denkt, Mensch, sitz im Altersheim und gut ist. Sondern die sagen, ja, Jesus soll doch in meinem Leben was verändern. Und das ist manchmal auch gut, das nicht nur alleine zu tun, sondern das auch mit anderen. Hier lesen wir alle, das mit anderen vielleicht zu erbitten. Vielleicht ist das auch so eine letzte Aufforderung, wenn hier von wir die Rede ist. Wir dürfen gemeinsam zum Kreuz kommen, zu dem, was Jesus für uns getan hat. Bonhoeffer hat mal so gesagt, wir treffen uns üblicherweise als Heilige, als Fromme, aber wir müssen es auch lernen, uns als Sünder am Kreuz zu treffen. Dort, wo wir Schwierigkeiten haben, dort, wo es nicht klappt. Und erst dann entsteht auch echte Gemeinschaft. Finde ich einen enorm wichtigen Satz. Er sagt, nicht nur als Heilige, wo alles nach außen stimmt, sondern gerade da, wo eben manches nicht passt, wo es vielleicht peinlich ist, wo man denkt, ja, jetzt bin ich 30 Jahre Christ und das klappt immer noch nicht, das kann ich doch gar nicht sagen oder das kann ich doch überhaupt nicht irgendwie vermitteln. Aber doch, wir sind Sünder und bleiben es, aber am Kreuz erleben wir Vergebung und Erneuerung. Wir leben im neuen Bund, ich fasse zusammen. Erstens, wir leben im neuen Bund und der ist qualitativ anders als der alte. Das ist nicht nur ein bisschen Entwicklung, das ist etwas völlig anderes. Ist durch Jesus gestiftet, durch seine Gnade. Wir leben nicht mehr unter dem Gesetz, unter Leistung. Zweitens, wenn wir auf Jesus blicken, werden wir verändert, verwandelt. Zeit nehmen für Jesus, Zeit nehmen mit dem, der uns liebt, der alles für uns getan hat. Drittens, der Heilige Geist möchte uns in das Bild Jesu, in sein Wesen, in seinen Charakter verwandeln. Und ich wünsche mir, gerade vielleicht auch, wenn du in so einem Spannungsfeld stehst oder auch sagst, ich will weiter oder auch dort, wo du vielleicht resigniert hast oder vielleicht bequem geworden bist und sagst, ja, das passt schon alles irgendwie, dass du es heute zum Anlass nimmst zu sagen, ja, ich will auch weiter verändert werden. Jesus kann mich verändern, der Heilige Geist kann mein Leben verändern, der kann dort etwas tun und dann wirst du es auch erleben, immer wieder mit dieser Bitte zum Kreuz zu kommen auch und zu sagen, Jesus, ich brauche deine Hilfe, ich brauche dich, ich brauche deine Nähe, deine Gegenwart. Amen. Ich würde sagen, wir stehen noch einmal auf zum Gebet und dann. Herr Jesus, ich danke dir ganz herzlich für diese Worte aus dem Neuen Testament her. Und ich muss sagen, sie haben mich angesprochen, aber auch herausgefordert, weil ich finde das einen steilen Anspruch, dass wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen, dass wir verwandelt, verändert werden, dass wir in einem völlig neuen Bund leben. Herr, und ich bitte dich, dass wir das immer wieder im Glauben annehmen, dass wir dein Wort als höhere Autorität wertschätzen als unsere eigenen persönlichen Befindlichkeiten und Gefühle oder was sonst sich in unserem Leben abspielt. Und wir beten, dass du uns veränderst. Herr Jesus, wenn wir dich anschauen, dann erleben wir Veränderung. Das ist ein Prozess, das ist vielleicht nicht etwas, wo wir sagen, das passiert jetzt und dann ist alles gut. Das ist ein Prozess, ein lebenslanger Prozess. Und wir beten auch, dass dein Heiliger Geist uns verändert, denn er will dich, Herr Jesus, groß machen, wie ein Scheinwerfer. Wir sollen dir ähnlicher werden. Und ich bete, dass jeder das erleben darf, diese Veränderung, dass er das ja erfahren kann als Realität in seinem Leben, nicht nur als dogmatische Richtigkeit und gute Sache, die sich gut anhört, sondern wirklich echte tiefgehende Veränderung. Und ich bete auch, dass wir uns da gegenseitig helfen, dass wir da ehrlich sind, transparent, offen. Und Herr Jesus, so stellen wir uns unter deine Gnade, unter dein Licht und danken dir für alles, was du für uns getan hast. Amen.